Soll ich das in Worte packen, dass es auch irgendwie strukturiert ist, dass ich es jetzt nicht einfach nur runter erzähle? Also es ist ja viel Planung dahinter, so kommt es mir auf jeden Fall vor. Und auf einmal wird das Ganze riesig.
Ja.
Ja.
Und was genau macht dir Angst, einfach zu sagen, okay, ich gehe jetzt los, ich gehe mit dem ersten Schritt los und ich erzähle einfach nur so ganz unstrukturiert runter. Wovor genau hast du da Angst?
Ich glaube, es ist einfach vor allem der Perfektionismus letztlich, dass ich mir denke, ich möchte nicht rausgehen mit dem Podcast und dann hört sich es keiner an, weil es total scheiße ist.
Ja. Strahlen und sein. Dein Podcast für ganz viel Selbstliebe, Selbstvertrauen und mentales Wachstum. Ich bin Leonore und ich begleite dich auf dem Weg zu deinem authentischen Sein. Denn wenn du das gefunden hast, wirst du strahlen von innen wie von außen.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Strahlen und Sein. Und heute habe ich die liebe Sophia Piro von Esch bei mir im Podcast. Ich lade mir ja immer mal ganz inspirierende Menschen in den Podcast ein und Sophia gehört auf jeden Fall dazu. Und ich habe dich kennengelernt in einer Masterclass von einer gemeinsamen Mentorin. Und seitdem sind wir uns aber doch einige Male begegnet. Ich denke, wir werden im Laufe der Folge noch ein bisschen darüber sprechen, auch in welchen Zusammenhängen. Und wir hatten jetzt kürzlich Kontakt und ich habe Sophia gefragt, was jetzt gerade der aktuelle Stand in ihrem eigenen Business ist. Und du hast mir erzählt, dass du selber auch eine Podcast-Folge überlegst aufzunehmen, beziehungsweise einen eigenen Podcast ins Leben zu rufen, vielmehr das. Und da habe ich gefragt, woran scheitert und warum das bisher noch nicht da ist und würde dich jetzt gerne mit ins Boot holen. Was hat dich denn dazu bewegt, selber einen Podcast zu kreieren und was ist der momentane Stand? Hallo erstmal, ich bin ja die Sophia. Ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast, Leonore. Das hat mich vorher schon richtig gefreut. Ja, was ist der totale Stand? Ich habe vor ein paar Jahren mir schon überlegt, dass ich gerne einen Podcast machen möchte. Auch mir schon von meinem Bruder, der so Musikclips schneidet, auch schon die Musik aussuchen lassen. Ich hatte dann das Thema geändert mittlerweile und was hat mich bewegt? Ich sehne mich danach, dass wir Frauen uns zusammenrotten. Ich glaube, dass wir Frauen in Gruppe so total stark sind. Und warum? Ich habe ein Vorbild in Anführungszeichen, das sind meine eigenen Schwestern. Ich habe eine wahnsinnig gute Beziehung zu meinen Schwestern und verbringe mit ihnen unglaublich gerne Zeit. Und würde das gerne als Podcast-Format aussprechen, dass wir Frauen wie Schwestern zusammenstehen und uns eben gemeinsam unterstützen, weil ich glaube, wir sind da viel stärker, wenn wir uns da helfen.
Ja, ich würde auf jeden Fall auf diesen Aspekt noch gerne zurückkommen, dass wir uns genau darüber einfach auch mal austauschen, warum das so ist. Aber momentan oder jetzt aktuell brennt bei mir noch die Frage, was hält dich noch zurück, den Podcast überhaupt zu starten?
Naja, das sind dann immer diese Kleinigkeiten. Weiß ich nicht, ob ich das richtige Mikrofon habe. Wie macht man es denn genau? Wo muss ich denn hingehen? Habe ich überhaupt wirklich was zu sagen? Wen interessiert es denn? Es gibt 1000 Podcasts inzwischen und mit Sicherheit auch schon zu diesem Thema. Also, das ist so ein, ja, wo man einfach nicht losgeht.
Wo man nicht losgeht. Kannst du das noch ein bisschen genauer ausführen? Nicht losgehen. Und was genau bremst dich am Losgehen? Also, dass du sagst, dass es vielleicht schon genug Podcasts gibt und auch zu diesem Thema. Und was hast du schon zu sagen? Woher stammt das?
Ja, das sind natürlich wunderschöne Glaubenssätze, die man halt so mitbringt im Laufe seines Lebens. Ja, das ist, also ich in der Vorbereitungsphase habe ich mir schon mal, also wenn ich mir jetzt das ganz konkret überlegen würde, wenn du jetzt sagen würdest, ich soll morgen den Podcast raushauen, dann würde ich schon heute anfangen, oh mein Gott, ich brauche aber dann noch irgendeine Titelmusik. Oh mein Gott, welches Thema nehme ich überhaupt? Dann ging es hier schon los, dass ich an der Themenplanung erstmal 3 Stunden sitzen würde. Was für Themen will ich überhaupt genau bespaßen? Dann, wie soll ich das in Worte packen, dass es auch irgendwie strukturiert ist, dass ich es jetzt nicht einfach nur runter erzähle? Also, es ist ja viel Planung dahinter, also kommt es mir auf jeden Fall vor. Und auf einmal wird das Ganze riesig.
Ja,
Ja. Und was genau macht dir Angst, einfach zu sagen, okay, ich gehe jetzt los, ich gehe mit dem ersten Schritt los und ich erzähle einfach nur so ganz unstrukturiert runter. Wovor genau hast du da Angst?
Ich glaube, es ist einfach vor allem der Perfektionismus letztlich, dass ich mir denke, ich möchte nicht rausgehen mit dem Podcast und dann hört sich es keiner an, weil es total scheiße ist.
Ja, es ist so spannend, weil wir haben ja jetzt gerade ein ganz kurzes Vorgespräch auch gehabt vor dem Podcast, vor dieser Folge und du hast zu mir gesagt, die Menschen wollen das gar nicht mehr, die wollen so ganz authentische Menschen und die wollen genau das, dass wir uns so zeigen, wie wir sind und ich glaube ja auch, dass die Zeitqualität absolut danach ruft und wir haben uns ja auch über andere Podcasts kurz ausgetauscht, auch von Menschen, die schon sehr, sehr viel Reichweite haben und festgestellt, hey, genau die machen ja diese unperfekten Podcasts. Ja, und ich denke, es ist ja oftmals so, dass es ja erstmal wie so ein Riesenberg erscheint, aber das Wichtige ist dann in dem Moment zu sagen, okay, ich gehe jetzt einfach erstmal den ersten Schritt, oder?
Ja, wahrscheinlich ist es genau das. Also in meinem Kopf sind diese ersten Schritte auch alle schon gegangen.
Ja.
Ich habe mir einen Titel ausgedacht. Wie gesagt, das Thema ist ja im Grunde auch klar. Ich kann über Schwesternschaft, kann ich wahrscheinlich stundenlang referieren. Struktur müsste man wahrscheinlich noch ein bisschen zusammenpacken. Und ja, ganz ehrlich, also auch bei uns beiden ist ja jetzt gerade im Vorfeld hier an der Technik schon einiges wieder schiefgegangen. Das ist, wo ich so merke, so uff. Okay, dann brauchst du jemanden, der dir das Mikro da richtig installiert. Wie zeichnest du es auf? Also es sind wirklich auch einfach so ganz banale Fragen, mit denen ich mich jetzt banal für jemanden, der Technik kann, für mich halt großes Gebiet, ja.
Ja. Aber du
Das
hast gesehen, wir sprechen jetzt und wir hören uns gut und wir sehen uns sogar. Also das heißt, es ist alles irgendwie lösbar. Und du sagst über Schwesternschaft. Also Schwesternschaft wäre auch der Titel des Podcasts oder hättest du einen anderen, weil du gesagt hast, der steht komplett fest in deinem Kopf. Magst du ihn verraten?
Holy Soly Sisterhood.
Ah ja, wie schön.
Ja. Also ich hatte früher mal Holy Sisterhood alleine, aber ich finde das Soly, weil ich finde den Seelengedanken sehr wichtig. Das geht ja wirklich um eine gefühlte Liebe zu anderen Frauen. Also dieses, wie soll ich das ausdrücken? Ich finde es was ganz Schönes, was da fließt, wenn Frauen sprechen miteinander. Ich weiß nicht, ob das dir aufgefallen ist, aber wenn du auch Frauengespräche fühlst und die Frauen sind so richtig connected und dann kommt zum Beispiel einfach jemand rein, ein Mann meistens, das bricht oft richtig ab. Das ist echt shocking manchmal, wo du dir denkst, wow, was ist gerade passiert?
Ja,
Wie
habe
hat
ich
sich
auch
die
schon erlebt, auf
Energie
jeden Fall.
verändert? Und das finde ich ist so was, wo man einfach merkt, also jetzt mal unabhängig davon, dass es dann schade ist, dass es abbricht, aber man merkt, was da schwingt. Da ist so richtig was zwischen den Frauen
Was
da
verbindet
ist
es?
und was ganz wertvoll ist. Und das ist eigentlich das, was ich besprechen möchte oder rausholen möchte, rauskitzeln möchte. Ich weiß nicht, wie man das nennt.
Ja, voll schön. Und wenn du die allererste Folge aufnehmen würdest, du sagst, du könntest stundenlang darüber sprechen, was wäre die erste Folge? Du sagst, du hast selber Schwestern und ihr habt eine sehr gute Verbindung miteinander gehabt und auch immer noch. Wie viele Schwestern hast du?
Ich habe zwei
Zwei.
und habe auch zwei Töchter, Zwillingstöchter, und die haben auch so eine Beziehung. Und es
Ja.
ist am allerlustigsten, wenn ich mit also einer Schwester und den beiden Töchtern dann das so zu sehen, wie das auch so in der nächsten Generation wieder so stattfindet. Und ich habe es aber auch schon von meiner Mutter, weil meine Mutter mit ihren Schwestern, wenn die zusammen sind, das ist aus meiner Sicht, aus meiner Tochtersicht, das ist unerträglich, weil die nur Schwan miteinander reden. Die haben eine super Zeit. Ja, also ich finde dieses, das ist, also da habe ich das schon gelernt. Da kommt es schon her, diese Verbindung. Und das wäre auch tatsächlich meine erste Folge. Ich würde in meiner ersten Folge über meine Intention sprechen, was meine, wo ich herkomme oder warum ich das sage. Und ich wäre, das wäre auf jeden Fall das Erste.
Ja, wunderschön. Wo kommst du her?
Mein Papa kommt aus Ghana.
Ja.
Meine Mama kommt aus Unterfranken. Die beiden haben in einer Zeit geheiratet und das Projekt Wir kriegen zusammen vier Kinder zu einer Zeit gemacht, in der das noch gar nicht selbstverständlich war, dass eine weiße Frau einen schwarzen Mann heiratet und mit dem vier Kinder kriegt. Genau, das ist immer, wo ich im Nachhinein den Hut ziehe von meinen Eltern. Also die sind nicht mehr zusammen, aber die haben sehr modern, was sehr Modernes eigentlich gelebt. Oder versucht zu leben in einer Zeit, die einfach noch gar nicht reif war dafür.
Ja. Wie hast du das empfunden?
Ich habe es damals als sehr spannungsvoll empfunden. Also mir ging es als Kind tatsächlich darin nicht gut. Muss aber sagen, dass ich mit meinen Geschwistern wie so eine Einheit gebildet habe. Also wir hatten uns so als, oder ich habe das so empfunden, wir sind die Afrikaner. Was ja nicht stimmt, meine Mutter war ja deutsch. Also ich bin in Deutschland geboren, komplett deutsch aufgewachsen. Aber einfach aufgrund der Tatsache der Hautfarbe bist du ja ein bisschen raus. Also jetzt mal als Beispiel, ich komme als Kind an den Spielplatz auf dem Kinderspiel, verschiedene Kinder, und ich stehe erstmal am Rand und gucke mir das erstmal an, was für Dynamiken da sind. Wer ist hier der Herrscher der Gruppe? Wer leitet diese Gruppe an? Wo sind die Opfer? Also jetzt mal ganz plakativ ausgedrückt. Und das schaut man sich einfach erstmal an aus so einer Perspektive von außen. Und dann, wenn man das einigermaßen eingeordnet hat, dann geht man da dazu. Das habe ich später so, also auch beobachtet. Ich mache das auch immer noch, wenn ich in
Wenn
Gruppen.
du mit deinen eigenen Kindern dann auf den Spielplatz gegangen bist oder
Nee,
bist
wenn
du
ich einfach in Gruppen komme. Also ich
immer?
beobachte immer erstmal die Gruppendynamik und fühle so ein bisschen ab. Und ich habe das, also ich weiß nicht, irgendeine hat das mal in einem TED-Talk auch berichtet, auch mit meiner Hautfarbe, auch gemischt, dass das was Normales ist, dass man das automatisch als Kind lernt, dass du dich erstmal einordnest, oder zumindest dir erstmal die Gruppendynamik anschaust. Also du bist gleich von Anfang an so ein bisschen Outsider, was aber sehr positiv ist, weil du ja im Nachhinein einfach auch lernst, oder ich habe immer schon gelernt, auch in der Metaebene erst einmal mir anzugucken, wo bin ich überhaupt? Womit habe ich es hier zu tun? Wie kann ich hier gut landen? Wie kann ich mich einordnen?
Ja, es ist spannend, was du erzählst, weil ich das halt haargenau auch von mir kenne. Also ich habe das ein bisschen auf meinem Projektor-Dasein, also Human Design Projektorin, auch geschoben, ja, dass ich halt eben doch erst mal beobachte und erst mal so ein bisschen reinfühle, auch in die Energie der Gruppe. Ja, und spannend, dass du das jetzt auch erzählst, auf jeden Fall, ja. Genau. Vielleicht kurz zur Schwesternschaft zurück oder ein bisschen länger vielleicht auch. Warum denkst du, fällt echte Verbindung zwischen Frauen so schwer?
Wir Frauen sind auch Teil des Patriarchats und haben hier auch eine gewisse Entwicklung mitgemacht. Und ich denke, dass oft sowas wie Rivalität zwischen Frauen entsteht. Ich würde das jetzt, es gibt ein Buch von Sophia Fritz, das heißt Toxische Weiblichkeit. Da hat sie das sehr schön beschrieben, wie wir Frauen uns auch einfach gegenseitig leider kaputt machen, statt uns zu unterstützen, ja. Gerade aus so einem Neid heraus, ja, oh mein Gott, die hat tolle Fingernägel, die will ich auch haben und dann mache ich die Farbe total schlecht. Wie schaust du denn aus? Was hast du für eine hässliche Farbe so etwa? Also wie wir uns gegenseitig runter machen und uns im Grunde klein machen gegenseitig, statt uns zu unterstützen. Oder ich gehe zur Nächsten und läster über die. Das finde ich auch total tragisch, dieses Geläster, dieses Schlechtgerede. Oder überhaupt, wir treffen uns und statt dass wir in der Zeit konstruktiv uns gegenseitig unterstützen, lästern wir über unsere Ehemänner. Wow. Kann man machen, ist aber jetzt nicht wirklich produktiv.
Ja.
Ja.
Dazu fallen mir jetzt zwei Fragen ein. Das eine, wo hast du das selber so erlebt, die Konkurrenz oder das Lästern auch? Und die andere Frage ist, du hattest das Patriarchat jetzt angesprochen, aber wo denkst du, kommt das her, dass wir Frauen eben so agieren? Vielleicht gehen wir erstmal zu der Frage, wo kommt das her? Was denkst du? Und
Ich
das
denke,
andere notiere ich mir.
das Patriarchat ist jetzt für mich so ein bisschen als Beispiel, wenn du es jetzt im Tierreich anschaust. Die Männer streiten um das schönste Weibchen und das schönste Weibchen geht das mit. Ja, und sagt, ja, natürlich bin ich die Schönere und macht jetzt hier eben einen auf besonders und macht die andere entsprechend kleiner oder zumindest gibt es hier einen Konkurrenzkampf. Das ist nichts typisch Weibliches aus meiner Sicht. Das würde ich jetzt nicht sagen, dass das eine grundsätzlich typisch weibliche Eigenschaft ist. Weil das Weibliche ist ja aus meiner Sicht eher dieses Behütende, Beschützende, jetzt wenn wir auch in Gruppen und Gemeinschaft sind, also die Mutter, die die Kinder hat, die Mütter als Gruppe, die viele Kinder haben, die müssen sich da nicht konkurrieren, die unterstützen sich und versuchen, diese Kinder irgendwie gemeinsam großzuziehen. Jetzt, also jetzt mal ganz, wenn du es dir vorstellst, es gäbe jetzt nicht den Konkurrenzdruck dabei. Ja.
Ja, und wo kommt er dann her?
Das meine ich, dass das aus der männlichen Welt einfach abgeschaut ist. Dieses, ich muss das Weibchen jetzt erjagen.
Hm.
Und das haben wir uns einfach gezogen. Das ist ja auch sowieso so. Also heutzutage ist ja wunderbar die Emanzipation, jede Frau geht arbeiten, aber arbeiten wir wirklich mit weiblichen Mitteln? Oder arbeiten wir nicht einfach wie Männer und schauen, ich will aber den Job haben, also muss ich die andere Tante irgendwie rauskicken? Ja, also Konkurrenz ist ja was sehr Männliches. Schneller, höher, weiter, einfach von der Energie her. Also gerade jetzt dieses Ich krieg einfach mehr.
Ja.
Ja,
Ich hatte
oder ich
gerade
will.
gestern, genau, ich hatte gerade gestern eine wunderschöne Primetime mit meiner Tochter und wir haben uns auch darüber unterhalten, denn sie hatte meine letzte Podcast-Folge gehört. Da habe ich über ein, ja, sage ich mal, ein Bild gesprochen, was ich halt oft im Kopf hatte, bevor ich eingeschlafen bin, über mehrere Wochen und Monate hinweg. Und da habe ich eine Frau gesehen, die eindeutig verbrannt wurde, mit einem schwarzen Gesicht und so weiter. Schmerzverzerrt, will ich jetzt gar nicht weiter nochmal darauf eingehen, weil es ja die letzte Folge habe ich ja genau darüber gesprochen und wir haben uns in dem Zusammenhang auch nochmal über genau diesen Aspekt unterhalten, weil es gibt ja auch viele Menschen, die eben diese Konkurrenz oder dieses Thema, dass Frauen sich gegenseitig nicht fördern, sondern eher ja, im Konkurrenzdenken sind oder bekriegen, die das auch auf diese Zeit zurückführen. Siehst du da auch Parallelen?
Ja, auf jeden Fall auch, weil es ja auch eine Zeit war, wo man sich gegenseitig diffamiert hat. Also die eine Frau, die die andere Frau loshaben wollte, hat im Grunde über die einfach schlecht geredet. Das ist ja was, was wir Frauen eh können. Wir sind Kommunikatorinnen. Wir reden einfach gerne. Das können wir gut. Wir können uns gut reinversetzen in die andere Person über unsere sensitiven Fähigkeiten. Dann reden wir gerne und dann weiß ich genau, wem ich was erzählen muss, damit diese Frau auf dem Scheiterhaufen landet. Und das ist natürlich auch was. Ich habe natürlich wahnsinnig Angst, auf dem Scheiterhaufen zu landen. Also das kann ich jetzt auch zumindest auch für mich und meine Podcast-Geschichte direkt nehmen. Natürlich habe ich Angst, dass ich irgendwo auf dem Scheiterhaufen stehe und jetzt hier für das, was ich dann sage, das sind vielleicht auch unbequeme Sachen dabei. Also ich habe es auch neulich erlebt, dieser Begriff der toxischen Weiblichkeit, den die Sophia Fritz in ihrem Buch beschreibt. Ich habe nur darüber gesprochen. Da ist jemand total wütend geworden, dass ich dieses Wort benutze, wo ich mir so, wow. Wir sind nicht unschuldig, wir Frauen, dass das hier nicht so gut gelaufen ist, die Geschichte. Ja, also wir sind auch ein bisschen Teil des Patriarchats. Natürlich, das wäre ohne uns nicht funktioniert, hätte das nicht funktioniert, wäre das nicht so entstanden.
Ja.
Das haben nicht Männer alleine gemacht.
Dann wäre ja auch eine unschöne Opferrolle, in die wir uns dann selber begeben würden, wenn wir jetzt alles immer nur aufs Patriarchat schieben. Ja, weil am
Absolut.
Ende, wenn mich erinnert, das auch an einen anderen Mentor, bei dem ich einige Seminare durchlaufen habe, der dann gesagt hat, wenn du Probleme und Herausforderungen hast, dann schau mal genau hin, wer ist derjenige, der immer am Tatort war. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Impuls,
Sehr
weil es
gut.
immer wieder in meinen Kopf kommt, auch wenn ich selber Themen habe, auch gerade in Beziehungen oder mit anderen Menschen, wo ich dann selber frage, okay, Leonore, wer ist derjenige, der immer am Tatort war? Okay, also was habe ich damit zu tun? Was ist eben
Ja.
da auch mein Part? Und wir können das System natürlich jetzt davor schieben und sagen, okay, das ist das böse Patriarchat, was eben dazu führt, dass wir Frauen das tun. Aber natürlich haben wir ja mitgemacht, ne? Wir haben
Ja,
uns die Rolle
mitgemacht,
ziehen
genau.
lassen und das ist eben bei allen Themen, wenn man in die Geschichte guckt, wo Menschen dann halt Dinge getan haben, die jetzt im Nachgang eben ja vielleicht nicht so schön sind oder wo man sich hinterfragt, warum konnte das passieren? Ja, weil Menschen eben dabei waren und das eben auch gemacht haben, ja. Und nichtsdestotrotz denke ich, das, was du ja vorhin auch schon angesprochen hast, dass wir, wenn wir zusammenkommen als Frauen, dass da eine besondere Verbindung entsteht. Ja, wir sind ja alles, haben halt eben viel die Yin-Energie. Natürlich haben wir Yin und Yang in uns alle, aber dennoch sind wir ja sehr, sehr aufnehmende Wesen von unserem Energietyp her. Und wenn wir zusammenkommen, dann spürt man das und dann spürt man auch eine Kraft. Und ich denke schon, dass natürlich auch dieser Aspekt mit reinfällt. Ja, diese Kraft, die dann aus Frauen, geballten Frauengruppen herausging, dass sie natürlich auch Angst gemacht hat irgendwo den Männern. Ja, also gerade auch so den herrschenden Männern.
Verständlich.
Ja, verständlich, genau. Aber
Absolut
genau das
verständlich.
ist ja jetzt auch wieder ein bisschen auf dem Vormarsch, sage ich mal. Ja, auf Marsch, das klingt auch immer wieder so kriegerisch, aber es ist ja wieder so mehr im Kommen. Frauen verbünden sich wieder, es finden wieder Frauenkreise statt. Und man merkt ja auch in diesen Frauenkreisen diese wirklich starke Verbindung, diese starke Energie, ja, auch dieses sich öffnen auf einmal wieder. Ja, weil ich glaube, dass wir ja auch im Laufe der Zeit auch verlernt haben, uns dann auch gegenseitig zu öffnen und auch einfach wirklich unsere, ja, Schattenthemen auch anderen Frauen gegenüber anzusprechen.
Ja, genau. Und wir haben eben auch, was ich eben auch so sehe, ist, was ich auch eingangs sagte, die Konkurrenz. Wir nehmen, haben auch so viel männliche Sachen auch einfach angenommen in unsere Felder, wo wir auch einfach verlernt haben, Frau zu sein, wo wir einfach diese Weichheit verlernt haben und dieses, ich traue mich, ich vertraue mich dir an, ich mute mich dir zu. Ich mag das so gerne, dieses Wort. Ich mute mich dir zu. Ja, ich bin für dich eine Zumutung. Das ist was, da bin ich in einer ganz weichen Beziehung mit der anderen Person. Da zeige ich mich, wie ich wirklich bin. Das ist schon, das muss man zulassen können. Und dafür braucht man einen geschützten Rahmen. Und dann muss ich wissen, die andere Person kann mich auch so nehmen und kann das halten.
Ja.
Es ist nicht so einfach und dafür brauche ich aber genau, was du gerade gesagt hast, dafür brauche ich diese Sensibilität und diese Sensitivität, dass ich überhaupt so weit kommen kann, dass diese Energie überhaupt fließen kann.
Ja. Und ich denke, in dem Moment, wo du das jetzt so sagst, es hat ja auch jede Menge mit Vertrauen zu tun, ja. Und an der Stelle erscheint mir diese Verbindung auch zur Hexenverbrennung natürlich wieder sehr, sehr logisch auch, ja, weil natürlich wurden ja da Frauen verraten und ich glaube auch in den engsten Kreisen, ja, ich denke mal auch innerhalb der Familie wurden dann eben Frauen verraten und vielleicht schlummert auch dieser Verrat irgendwo eben noch in uns, dass wir eben nicht uns so anvertrauen, wie wir das gerne machen würden, ja, weil es schwingt ja immer eine Angst mit.
Ja, das glaube ich
Ja.
sofort.
Also die Angst, irgendwo dann eben verraten zu werden. Oder eben so, wie du eingangs sagtest, dass halt eben diese Informationen, die ich preisgebe, wie ich mich öffne, dann eben wieder weitergetragen werden an andere Frauen, an die Ehemänner und ich damit dann irgendwo, ja, vielleicht bloßgestellt werden könnte. So würde ich es jetzt mal sagen. Also würde ich es jetzt selber beschreiben. Ich weiß nicht, wie du das empfindest.
Genau so. Und das passiert aber ja sowieso. Also sowieso wird jemand über dich reden. Das ist was, was tagtäglich passiert und immer, dass Menschen über einen reden. Und das ist jetzt das Nächste, dass man da natürlich nicht immun ist und dass das wahrscheinlich irgendwelche uralten, ja, wie du gerade sagst, Ängste nicht nur triggert, sondern eben auch so genetisch. Wir haben ja auch so viel geerbt. In
Ja.
unseren Zellen hängt ja auch noch dieser Schmerz drin,
Ja.
dieser Verrat, ja, und da passiert einfach viel. Das ist was, wovon man einfach wirklich Angst hat, glaube ich, zu Recht. Auch, was mir gerade einfällt, ist auch unsere biologische Struktur, die uns ja gebietet, dass wir zu der Gruppe gehören, dass wir das Narrativ der Gruppe weitererzählen, was die Gruppe schon seit Jahrhunderten erzählt, so etwa, und nicht was Neues und nicht ausscheren mit einer verrückten, in Anführungszeichen, Idee. Jetzt sind wir eben gerade in dieser Männerwelt. Also ist jetzt, wenn ich jetzt auf einmal mit einer sehr weiblichen Idee um die Ecke komme, ist das erstmal neu. Ja. Falle ich erstmal aus der Gruppe raus? Muss ich Angst haben um mein Überleben, weil ich nicht mehr in der Gruppe bin? Das ist ein genetisches Konstrukt.
Ja, ist kollektiv in uns verankert, ja. Aber ja, aber die Zeiten haben sich eben geändert, ne? Also wir landen jetzt gerade momentan, das weiß man nicht, was sich da noch so entwickelt, aber eben nicht auf dem Scheiterhaufen, wenn wir eben unsere Wahrheit sprechen. Und wir werden auch, naja, vielleicht werden wir aus Gruppen ausgeschlossen, das kann sein, aber die Frage ist, überleben wir deshalb nicht? Ja, weil irgendwann hing unser Überleben mal davon ab. Also wenn wir aus einer Gruppe ausgeschlossen wurden, dann hätte es sein können, dass wir eben, keine Ahnung, im Wald alleine dann eben verhungern und nicht überleben. Aber das ist ja jetzt in der heutigen Zeit eben nicht mehr der Fall. Nichtsdestotrotz will natürlich niemand alleine sein. Ja, wir brauchen ja auch andere Menschen um uns und wir brauchen auch sehr vertraute Menschen um uns.
Und das ist ja eigentlich das Schöne, dass in dem Moment, also ich rede jetzt kurz auch mit mir selber, in dem Moment, wo wir sichtbar werden mit unserem Thema, geben wir ja anderen Menschen die Möglichkeit, uns zu finden und dann eben eine neue Gruppe zu bilden. Dann bin ich ja natürlich nicht mehr alleine, weil dann gibt es ja wieder Leute, die sagen, ah ja, was die sagt, ist ja eigentlich ganz toll, ich will bei der sein.
Ja,
Geht
und
das mit?
genau, das ist ja der schöne Aspekt. Und genau das ist ja auch das, was wir im Prinzip wollen. Wenn wir uns verstellen, dann sprechen wir ja zu Menschen, die ja gar nicht uns entsprechen. Also von daher ist es ja so wichtig, eigentlich seine Wahrheit zu sprechen und das authentisch wiederzugeben, was einem wirklich am Herzen liegt, was man wirklich fühlt, weil ansonsten erreiche ich ja nicht die richtigen Menschen. Und das erlebe ich halt selber natürlich auch, weil seitdem ich ja sichtbarer geworden bin, in meinem Leben hat sich natürlich auch in meinem Umfeld viel bewegt und gerüttelt. Und nicht immer ist das einfach für mich. Also ich kann schon auch sagen, dass mich das eine oder andere auch schmerzt. Aber ich sehe, dass halt neue Menschen in mein Leben kommen, andere Menschen, spannende Menschen. Und das gehört irgendwo zum Leben dazu. Ja, für mich ist es die richtige Entscheidung und der richtige Weg. Nun weiß ich natürlich auch, es gibt halt auch anders denkende Menschen, die eben sagen, okay, für sie ist das wichtig, halt die Menschen, die im Kindergarten mit ihnen zusammen in einer Kindergartengruppe waren, die begleiten mich eben auch noch jetzt, wo ich Ende 40 bin, so. Ja, solche Menschen kenne ich auch. Aber es wäre nicht meins. Also es funktioniert für mich nicht, weil ich habe mich immer so weiterentwickelt und weiter bewegt in meinem Leben, dass das einfach nicht funktioniert hat. Also nur partiell, ganz wenige.
Ja, das ist bei mir sehr ähnlich. Was ich auch gar nicht schlimm finde. Also ich merke, man hat sich ja selber auch so verändert. Ich bin ja wirklich nicht mehr das Kind, was ich im Kindergarten war und auch nicht mehr die Grundschülerin und schon lange auch nicht mehr die, also ich merke das sogar schon mit den Kindern. Ich bin nicht mehr die Kindergartenmutti. Also ich habe 4 Kinder und habe viel Zeit in diesen Kindergruppen verbracht, ja, mit, keine Ahnung, Kleinkindern, dann Grundschulkinder. Jetzt habe ich so, meine Kinder sind teilweise schon fertig mit der Schule. Da bin ich in keiner Elterngruppe mehr. Das ist klar und das ist gut so. Also ich habe auch kein Interesse daran, weil sich das einfach, wie du sagst, es verändert sich. Also man ist einfach nicht mehr, wenn ich jetzt, meine Schwester hat viele kleine Kinder, die Themen sind bei mir manchmal so weit weg. Also man vergisst es auch. Und das finde ich auch das Spannende, sich dann wieder daran zu erinnern, auch tatsächlich. Also ich finde dann so einen Frauen-Podcast auch spannend, eben dann Leute wieder so reinzunehmen, Frauen aus verschiedenen Alters, nicht Alters, sondern aus verschiedenen Lebensphasen. Und sich darüber zu unterhalten, weil ich erinnere mich an, wenn ich dann wieder drüber spreche, dann fällt mir ein, ach ja, stimmt, damals war das ja so, das war eine anstrengende Zeit mit den vielen kleinen Kindern. Ich fand das wahnsinnig anstrengend natürlich. Ja, jetzt.
Ja, super schön. Es ist eine, auch wieder eine gute Überleitung. Also ich habe gerade noch eine Sache im Kopf, auch von gestern. Meine Tochter, die erzählte dann irgendwie, ja, wir waren so im Park zusammen und sie sagte dann halt so, weil da so ein Baby auf der Decke lag, auf dem Bauch, und er sagte so, ja, ich habe mal gehört, dass man Babys immer so auf den Bauch legen muss, damit die halt ihren Nacken und ihre Wirbelsäule stabilisieren und ihren Kopf so hochhalten. Und ich sage, okay, man muss das, naja, kann ich mich jetzt nicht so dran erinnern und so. Und dann war das genau so ein Moment, den du gerade beschreibst, wo ich dann so überlegt habe, hat mir irgendjemand gesagt, dass ich mein Baby auf den Bauch legen muss? Oder wie war denn das nochmal? Das war irgendwie eine ganz schöne Situation, weil ich so gedacht habe, ja, wahrscheinlich schon, aber ich konnte mich nicht mehr so richtig daran erinnern, wie das war, aber
Ich glaube, zu unserer Zeit, liebe
ja.
Nora, war es genau andersrum. Denn man sollte die Kinder auf gar keinen Fall auf den Bauch legen, weil es so viele Fälle gab von plötzlichem Kindstod und man da irgendeine Verbindung geschlossen hat. Was sich ja auch mit der Zeit dauernd verändert. Das ist witzig, weil zur Zeit, als meine Schwiegermutter kleine Kinder hatte, waren wieder andere Sachen total en vogue. Da musstest du dein Kind nach jedem Stillen wiegen. Das musstest du einfach. Und eine Schürze tragen beim Stillen, weil man halt, keine Ahnung, irgendwelche Keime sonst dein Kind übertragen hätte. Also, wie sich auch die Zeiten ändern, ist halt auch total interessant, wenn man dann so solche Sachen sich dann nochmal erinnert und sich dann zusammensetzt und darüber spricht. Wir Frauen haben eine spannende Geschichte. Die kann man
Auf
schön
jeden
zusammenfassen.
Fall. Auf jeden Fall. Also genau, und das ist natürlich auch eine schöne Sache, denn in dem Zusammenhang fällt mir wieder ein, wie sehr ich mich habe beeinflussen lassen, auch von anderen Frauen, von anderen Meinungen bei meinem ersten Kind, also bei meiner Tochter, und wie wenig ich das getan habe bei meinem Sohn. Also da war ich dann halt sehr, sehr bei mir, schon alleine was die Geburt anging. Meine Tochter ist ja per Kaiserschnitt geboren, per Notkaiserschnitt, was für mich eine ganz schlimme Erfahrung war. Und dann bin ich aus der Klinik damals raus und habe gesagt, mein zweites kriege ich wie eine Katze im Kleiderschrank. Und das war dann gar nicht so fern. Also der Mattes hat sich eingeschlichen, der kleine Räuber. Relativ schnell war ich wieder schwanger und stand dann eben genau vor dieser Herausforderung, dass ich gesagt habe, ich gehe definitiv nicht nochmal in irgendeine Klinik oder irgendwas. Ich war nicht einmal beim Frauenarzt, nur bei einer Hebamme, bei der Hausgeburtshebamme und habe dann tatsächlich den Mattes zu Hause geboren und habe dann auch eben immer intuitiv das gemacht, was ich machen wollte. Und von daher war mir das, glaube ich, auch so fern, dass sie jetzt gestern so damit anfing, ja, man musste ja die Babys so hinlegen, weil ich glaube, ich habe das dann gerade bei Mattes oft so gemacht, wie ich das halt gefühlt habe und gedacht habe und wenig mich beeinflussen lassen.
Und wie wichtig wäre das, in so einem Podcast zu sagen, einfach für dann junge Mütter, die gerade schwanger sind und die sich überlegen, aha, spannend, interessante Geschichte. Weil ich meine, das sind total wichtige Erfahrungen. Also beides sind total wichtige Erfahrungen. Wenn du die erste nicht gehabt hättest, hättest du dich für die zweite gar nicht geöffnet.
Wahrscheinlich, es kann sein, ja. Ich
Und
hätte
ich habe eine ganz
trotzdem
ähnliche
gerne
Erfahrung.
erspart uns beiden, das sage ich ganz ehrlich. Wie verliefen deine Schwangerschaften und deine
Ja, aber
Geburt?
ganz, kann ich dir diese Geschichte, glaube ich, würde dir fast jede Frau erzählen. Also bei mir war es ähnlich, ich habe die Zwillinge als erstes geboren und ich habe gleich das Buch von der Frau Stadelmann gelesen und für mich war ganz klar, dass ich die natürlich gebären werde und nicht als Kaiserschnitt. Und für mich war auch ganz klar, dass ich keine Schmerzmittel haben will. Spannende Geburt. Also mich wurde im Krankenhaus, die waren wirklich, diese Hebammen haben mich bekniet, ob ich nicht doch bitte irgendein Schmerzmittel nehme. Sag ich, nein, auf gar keinen Fall. Ich habe die auch tatsächlich so geboren. Es war wunderbar. Warum war mir das so wichtig? Weil meine Mutter eben die andere Erfahrung gemacht hatte damals mit mir. Ich war eben auch dieser Kaiserschnitt, dieser plötzliche und damals auch noch so ein Wochenend-Kaiserschnitt. Da hat man dann mal aufgemacht am Freitag, damit man am Wochenende keine Geburt mehr haben muss. Hat man den Frauen am Freitag den Cocktail für die Wehen gegeben. Und dann ging es natürlich sehr schnell und in meinem Fall dann fast schief und dann war es eben auch ein Notkaiserschnitt. Aus der Erfahrung meiner Mutter war für mich so wichtig. Ich werde keine Schmerzmittel nehmen, ich werde diese Kinder natürlich gebären, soweit es geht. Und es war genauso auch, aber halt trotzdem Krankenhaus, mit allen Schikanen in Anführungszeichen, weil ja jederzeit eben ein Notkaiserschnitt notwendig sein könnte, macht man das dann, wie man halt es im Krankenhaus macht, auf dem Rücken liegend, auf dem Bett. Ja, in Wahrheit wäre es doch viel sinnvoller, du würdest das Ding stehend machen, sodass das Kind auch von der Schwerkraft nach unten gezogen wird.
Absolut.
Also es gibt so viele bessere Geburtsmethoden. Heutzutage können die Frauen im Wasser liegen und ihre Kinder da gebären. Das war gar nicht jetzt so das Thema bei einer Zwillingsgeburt. Das hätte keiner mitgemacht. Ja, also ich habe auch, wie du es gerade erzählt hast, mein drittes Kind, also das war ja dann Kind, ich habe mich nach den Zwillingen, habe ich mich gesehnt nach einem Einling, weil ich immer gedacht habe, dieser Einling, das wird ganz easy peasy. Ich habe dann natürlich den Einling geboren und hatte ja dann drei Kinder. Also das kam bei mir nicht so ganz vorbei. In meinen Gedanken kam das aus einem Kind dann drei sind. Und der ist eben so, wie du es erzählt hast, Hebamme und dann ganz gechillt. Das war in den USA im Krankenhaus, aber das war total angenehm.
Ja, voll schön. Hast du eine Weile in den USA gelebt oder wie kam
Drei
das dazu?
Jahre, ja,
Ah
genau.
ja,
Und
spannend.
mein viertes Kind war aber dann wieder dann doch Starnberg und das war dann wirklich ein Notkaiserschnitt. Und da, dem bin ich aber total dankbar, weil der auf diese Art und Weise unser beider Leben gerettet hat. Da hatte ich eine Plazenta previa. Das ist dann schwierig, wenn die anfängt zu bluten, dann bist du sofort im Krankenhaus. Und dann lag ich dann 3 Wochen mit Wehenhämmern. Und dann nach diesen 3 Wochen war dann diese 6 Wochen Frühchenzeit angebrochen. Also nicht Frühchenzeit, aber man sagt, wenn ein Kind in der 34. Woche auf die Welt kommt, dann schafft es das eigentlich auf jeden Fall. Da hatte ich also bis zur 34. Woche Wehenhämmer und in der Nacht dann haben sie es abgesetzt, habe ich natürlich sofort losgeblutet. Was das Krankenhaus nicht wusste, weil sie mich offensichtlich bei der Aufnahme falsch in ihren Computer eingegeben haben, war, dass ich am nächsten Tag Geburtstag hatte. Also habe ich in der Nacht losgeblutet und mein Kind wurde am nächsten Tag geboren.
An deinem Geburtstag,
An
ja.
meinem Geburtstag. Und so ist der Ferdinand, jetzt habe ich den Namen ausgesprochen, ist mein größtes Geburtstag.
Geburtstagsgeschenk.
Geschenk, was ich mir je
Ja,
gemacht
voll schön. Voll
habe.
schöne
Genau.
Geschichte. Ja, deine Geschichte ist sowieso sehr spannend, Sophia. Magst du ein bisschen erzählen von deinem Leben? Du hattest vorhin schon angedeutet, dass du einen afrikanischen Papa hast und eine deutsche Mama und so ein bisschen, wie du das erlebt hast und dass du 4 Kinder hast. Aber ich finde, es ist ja so auch so sehr motivierend zu hören, wie deine Geschichte oder deine eigene Heldenreise, so wie du es ja auch selber bezeichnest auf deiner Webseite, dich geprägt hat oder auch nach wie vor prägt. Und ich finde, das ist durchaus auch sehr, sehr motivierend und stärkend für andere Frauen, die den Podcast hören und vielleicht in einer Situation gerade sind, wo sie das Gefühl haben, das, was ich gelernt habe oder das, was ich studiert habe, mal irgendwann, es fühlt sich gar nicht so stimmig an in meinem Leben und das ist nicht das, was mir entspricht. Oder ich merke auch körperlich, dass es vielleicht eben damit zusammenhängt, dass mein Körper auch reagiert und sagt, ja, guck mal genau hin, vielleicht ist das gar nicht das, was deine Seele sich wünscht. Magst du da ein bisschen von erzählen?
Ja, gerne. Also dann fange ich gleich, den Anfang, der ist ja schon gemacht. Also hier afrikanischer Papa, deutsche Mama. Ich bin selber die Älteste von vier Kindern. Das ist für mich auch so das Normal. Deswegen war für mich auch klar, ich will auch vier Kinder, weil ich brauche diesen gefüllten Tisch. Genau, und dann habe ich nach der Schule, habe ich nicht so richtig gewusst, was ich machen soll und habe dann eine Tanzausbildung angefangen und bin dann plötzlich immer gestürzt und habe nicht mehr so richtig gewusst, Boden schon da oder noch nicht und habe dann festgestellt, so geht es eigentlich nicht weiter. Ich habe dann angefangen, Tanz zu unterrichten und habe dann aus der Verlegenheit heraus, weil ich dann nicht wusste, was ich machen soll, ich habe den Tanz die Ausbildung abgebrochen und habe aber den Tanz unterrichtet, habe ich dann Jura studiert. Interessant, habe ich gemacht, habe ich auch durchgezogen. Das Spannende war, dass es wahrscheinlich nur deswegen geklappt hat, weil ich parallel dazu tanzen unterrichtet habe die ganze Zeit und einfach viel Spaß hatte in meinem Leben. Genau, dann war ich fertig mit meinem Jurastudium, dann bin ich ins Referendariat gegangen, habe geheiratet, bin schwanger geworden. Die Geschichte von meinen Zwillingen habe ich schon erzählt. Jetzt hatte ich natürlich hier schon mal zwei Kinder, mit denen habe ich nicht gearbeitet, habe auch keinen Tanzunterricht mehr gegeben allerdings. Und hatte dann relativ bald nach der Geburt meiner Töchter meinen allerersten Schub von der Krankheit Multiple Sklerose. Wurde dann diagnostiziert. Auf den Bildern, die ich dann gesehen habe von diesem MRT, habe ich gesehen, dass es da so Stellen gibt, die nennt man ja Läsionen. Und ich hatte damals, als ich die Tanzausbildung abgebrochen hatte, auch solche Bilder machen lassen, wegen Knieschmerzen oder keine Ahnung was. Und da habe ich gesehen, da sieht man genau die gleichen Einschlüsse. Dann wurde mir also da erst klar, dass ich vor Jahren meine Tanzausbildung abgebrochen habe, weil ich eigentlich meinen ersten Schub schon viel früher hatte. Okay, also dann war für mich auf jeden Fall klar, okay, das ist jetzt dein Thema. Ja, ich hatte zunächst mich nicht groß geängstigt, weil man hat mir gesagt, solange Sie, wenn Sie schwanger sind, haben Sie schon mal keinen Schub. Das ist so in der Regel so. Dachte ich mir, ja wunderbar, ich will ja noch viele Kinder haben. Ich weiß, dass der Arzt damals zu mir gesagt hat, Sie können ja nicht immer schwanger sein. Aber ich habe das so ein bisschen belächelt und habe halt dann genau mir gedacht, passt schon. Solange es mir gut geht, geht es mir gut. Ich glaube, das ist auch so meine Grundhaltung zum Leben. Dass ich mich da nicht künstlich in irgendwas reinsteigere, wenn das in dem Moment eigentlich noch passt. Genau, dann habe ich in den USA, also als die Mädchen 1,5 Jahre alt waren, sind wir nach USA gegangen, weil mein Mann beruflich dahin musste und eine Delegation hatte. Da habe ich mein drittes Kind bekommen. Und als wir dann zurück nach Deutschland gekommen sind, habe ich gleich mein viertes Kind bekommen. Die Geschichte habe ich auch schon erzählt. Und jetzt hatte ich auf einmal vier Kinder. Ja, ein abgeschlossenes Jurastudium, habe aber ja dank der vier Kinder noch nie in irgendwas da drin gearbeitet. So, jetzt hatte eine Freundin von mir damals eine Ausbildung zur Kinesiologin begonnen und hat Testleute gesucht und ich habe da mich sehr gerne zur Verfügung gestellt und habe das dann also mitgemacht mit ihr. Das war einfach was, wo ich dachte, das wäre eigentlich auch eine spannende Ausbildung für mich. Aber ich hatte vier kleine Kinder. Also ich war gerade nicht in Weiterbildung, ich war auch nicht in, ich arbeite mich als Juristin jetzt ein. Kurze Geschichte, 10 Jahre vorgespult. Ich habe dann innerhalb von diesen 10 Jahren habe ich immer wieder versucht, beruflich auf die Beine zu kommen. Ich habe eine Yoga-Ausbildung gemacht, habe die nicht weiter verfolgt, also auch wenn mein Körper in der Zeit es mir auch wieder nicht so richtig erlaubt hat. Dann habe ich eine Mediationsausbildung gemacht. Das ist da, wo ich hier lebe in Bayern. Wenn die Leute Mediation hören, dann sagen die Meditation, oder? Also da passiert noch lange nichts. Das ist für die nichts, wo sie hingehen. Wenn die streiten, dann sagen sie nicht, ich gehe jetzt zum Mediator und schaue, ob es eine bessere Option gibt. Ja, dann habe ich danach nochmal begonnen, weil ich dachte, vielleicht gehen die Leute zum Mediator, wenn sie dann den Anwalt haben. Und habe dann meine Anwaltskarriere versucht zu starten. Mittlerweile war Corona. In Corona waren die Gerichte zu. Da gab es gar nichts. Also ich habe das da nicht auf die Kette gebracht und gleichzeitig hat sich in dem Moment, wo ich die Anwaltstätigkeit begonnen habe, meine Krankheit dramatisch verschlechtert. Also mein Körper hat ganz klar eigentlich zu mir gesagt, nee, das nicht. Falscher Weg. Ja, ja, Nachhinein sehe ich das Ganze aus nochmal einer anderen Perspektive, weil auch die Verschlechterung schon tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, während der Mediation begonnen hat, noch nicht so extrem, aber da ging es schon los. Und eigentlich ist es eine hormonelle Umstellung gewesen und doch eigentlich eine menopausale Hormonumstellung. Also letztlich mache ich seit ein paar Jahren Menopause mit Multiple Sklerose. Genau, dann habe ich also die Mediations, aber meine Anwaltstätigkeit habe ich dann abgebrochen und habe dann beschlossen, und jetzt, dank Corona, gibt es ja alle Dinge auch online. Jetzt mache ich die Ausbildung zur Kinesiologin, die ich inzwischen auch als Online-Kurse machen konnte. Das war jetzt natürlich toll. Es gab es als Hybrid gestützt, also ich bin nicht immer hingefahren, ich war also teilweise dann vor Ort und teilweise habe ich es am Computer gemacht. Genau, und jetzt bin ich fertige Kinesiologin. Ich habe viel Wissen, auch als Anwältin, ich habe viel Wissen als Mediatorin. Also im Nachhinein, wenn man so zurückschaut, ist es einfach toll, weil ich so merke, ich habe viel gelernt in meinem Leben. Ich nenne das auch so mein Studium. Und was das Ganze jetzt krönt, ist Folgendes. Ich habe mit 7 Jahren, hatte ich eigentlich vor, Kinderärztin zu werden. Das war mein Plan. Den habe ich aber irgendwie nie ausgelebt. Das habe ich mich nicht getraut unterwegs. Ich habe es immer wieder mal versucht, ob ich ein Medizinstudium noch mache. Jetzt, wenn du schon ein fertiger Anwalt bist, kommst du jetzt nicht einfach in die Uni spaziert und sagst, ich studiere hier jetzt nochmal Medizin hinterher. Selbst meine Kinderärztin hat mir auch abgeraten davon damals, weil ich meine Kinder mit Homöopathie großgezogen habe und hat sie gesagt, sie sind gar nicht so sehr mehr in der Schulmedizin. Es wird dann eh schwierig so. Und jetzt gönne ich mir den Heilpraktiker. Also ich gönne mir jetzt quasi mein persönliches komplementäres Medizinstudium und habe so einen Spaß beim Lernen. Das kann ich gar nicht sagen, weil ich freue mich total, dass ich das jetzt endlich mache. Das fühlt sich jetzt an, als ob ein langer Weg einen, ja, Abschluss ist es nicht, aber wie nennt man das? Dass es rund wird. Wie kann man das nennen? So
Ja,
fühlt sich es auf jeden Fall an.
genau so. Man
So,
intuitiv
lange Rede.
verspürt oder der Bauch einfach sagt, die Bauchstimme, ja, das ist es. Das
Das
ist
ist
das Richtige. Und du hattest im Vorgespräch, hast du auch zu mir was Schönes gesagt. Du hast nämlich gesagt, dass du halt das Gefühl hast, dass die Krankheit da auch eine Rolle spielt und dass du auch das Gefühl hast, es könnte auch zu einer Verbesserung deiner eigenen Krankheit beitragen, dass du genau das jetzt tust, diesem Seelentraum ja irgendwo, wenn du sagst, du hast ihn mit 7 Jahren zum ersten Mal gehabt, ja, so im medizinischen Bereich tätig zu sein. Und jetzt hat dein Körper dir über viele Jahre und ja Jahrzehnte irgendwo auch Signale gesendet und gesagt hat, Mensch, hier, schau mal, guck mal und vielleicht dann die eigene Erfahrung, die eigene Geschichte dann eben das ist, was dann Menschen so weiterhilft.
Das ist jetzt total interessant, Leonore, weil gerade in dem Moment, wo du das jetzt nochmal so zusammenfasst, kommt es auch bei mir so an, dass im Grunde meine Krankheit angefangen hat, als ich einen anderen Weg gegangen bin. Als ich die Tanzausbildung begonnen habe, ging es los. Also im Grunde kann man so richtig sehen, dass das ein sehr langes, ich nenne trotzdem meinen Krankheitsweg ein Medizinstudium. Es ist mein Heilungsweg ist mein persönliches Medizinstudium. Ich habe unglaublich viel gelernt über den Körper. Ich habe auch gestern hatte ich das, ich habe gestern alles über die Zelle gelernt. Diese winzige Membran, für mich ist Homöopathie was total Logisches. Das ist nichts, woran man glaubt. Dass das so fein verdünnt ist, das macht total Sinn, dass das überhaupt durch diese winzigste, kleinste Membran in deinem Körper in der Zelle landen kann. Das macht total Sinn. Da braucht man eigentlich nur logisch denken, finde ich.
Ja, das geht mir genauso. Ich habe jetzt direkt eine Gänsehaut im Übrigen bekommen, aber als du das jetzt so ausgesprochen hast, und ja, meine Kinder haben auch nichts anderes erfahren. Also ich war Gott sei Dank auch immer bei einem Anthroposophen mit ihnen, wenn irgendwas war. Und da gab es immer die Globuli und die kleinen ja, unterstützenden Sachen. Und irgendwann bin ich ja dann auch zu den ätherischen Ölen gekommen und die unterstützen genauso gut. Das sind halt Kraftwerke der Zelle schlechthin. Und die Kinesiologie, Energiearbeit, das ist alles so unterstützend, wo ich sage, ja, und selbst wenn es keine wissenschaftliche Erklärung gäbe, weil du sagst, naja, im Endeffekt muss man ja nur mal genau hingucken und genau drüber nachdenken und das ist alles so logisch. Ich finde ja, selbst wenn es nicht logisch ist, ist mir ja egal, es ist mir komplett wurscht, weil ich erlebe ja, was es macht und wie es funktioniert. Ja, und wenn ich
Ja.
mit Frauen arbeite, energetisch, ja, und die sitzen nicht hier mit im Raum, sondern sind ganz woanders und die spüren es. Kürzlich hatte ich eine Frau, ich hatte mich mit ihr verabredet. Mir ist es wichtig, wenn ich energetisch arbeite für eine Frau, dass sie in dem Moment, wenn ich das tue, zumindest präsent ist, dass sie jetzt nicht gerade irgendwie am E-Mail schreiben ist oder im Supermarkt einkaufen. Ja, das habe ich auch am Anfang mal gemacht und dann ist das tatsächlich, hat das dazu geführt, dass eine Frau auch von der Arbeit, also die Arbeit aufhören musste, weil sie das halt körperlich so gemerkt hat und aber gar nicht wusste, dass ich gerade energetisch für sie gearbeitet habe. Das fand sie unglaublich, ja, aber es ist natürlich, kann das sehr kontraproduktiv sein, wenn man zum Beispiel gerade Auto fährt oder irgendwas, ja, aber bei ihr war es halt so, wir hatten uns verabredet, das war erst kürzlich für eine bestimmte Uhrzeit. Ich habe gesagt, ich möchte, dass du zu der Zeit präsent bist, dass du dich zur Ruhe begibst irgendwie. Und sie hatte das vergessen, den Termin, und hatte sich schon ins Bett gelegt und war schon am Einschlafen. Auf einmal spürte sie sowas, ja, in sich und hat auf die Uhr geguckt und dann fiel ihr ein, die Leonore, ja. Und das war das in dem Moment, wo sie auf die Uhr guckte, sagte sie, wusste sie, dass ich da mit ihr gearbeitet habe. Und ich habe zu ihr gesagt, ja, das war die Uhrzeit, als ich fertig war. Ja. Und das ist das, wo ich sage, da brauchst du keine Logik für mich. Ja.
Nee,
Was dann ja
also
auch passiert in uns. Und das können
ja.
wir an uns selber ja feststellen, aber eben genauso auch mit anderen Menschen. Ja.
Ja, genau. Das sind so Dinge, wenn einem die so für sich selber so klar sind. Also ich habe da auch gar keine Frage darüber, dass es so
Ja.
ist. Also ich, auch mit der Kinesiologie, ich arbeite das ja auch am Computer. Also ich, du kannst ja auch per Zoom das wunderbar machen. Oder auch eine Aufstellung. Da stehen ja irgendwelche Leute für irgendein System und es wirkt aber halt total krass.
Ja.
Ja, oder auch spannend. Ich mache auch viel, am liebsten Aufstellungen mit kleinen Figuren und die Leute stellen sich dann auf die Figur drauf. Das finde ich am allerbesten, weil die Leute auch diese Energie von dieser Person fühlen, in der sie dann stehen. Das finde ich krass. Da fließen die Tränen, wenn du auf einmal, ich weiß, als Beispiel, das Kind stellt sich auf die Position des Vaters und spürt diese tiefe Liebe, ja, wo sie vorher gesagt hat, der blöde Arsch. Und auf einmal merkt sie, oh mein Gott, der ist einfach in totaler Liebe zu mir und weint natürlich dann, weil sie halt auf einmal hier merkt, okay, da ist was anderes. Das finde ich total
Absolut,
schön. Und
absolut.
es ist ja auch nicht so, dass man das jetzt weiß. Also ich bin jetzt nicht hingegangen zum Vater, habe den vorher interviewt und habe mir seine Gefühlslage beschreiben lassen.
Nee.
Ja.
Also ich habe auch selber eine eigene Aufstellungsarbeit zum ersten Mal selber erlebt wegen einem Thema bei uns in der Familie. Es war sehr, sehr beeindruckend für mich, hat sehr, sehr viel in Gang gesetzt. Also ich finde ja, eine Aufstellung an sich ist in dem Moment schon sehr bewegend, aber viel bewegt sich ja erst im Nachgang. Also die Integration, finde ich, ist ja das, was dann am Ende entscheidet und halt auch so lange nachwirkt. Also es ist viele Jahre her, diese Aufstellung, es bewegt mich immer noch. Wenn ich auch mit meiner Familie drüber spreche, kommen mir sofort die Tränen, weil ich halt, das war so klar, dieses Bild, was dabei entstand. Ja, und jetzt mache ich das ja auch selber. Also noch mal ein bisschen anders, als du sagst. Also Figuren sind auch eine Möglichkeit, aber ich arbeite ja mit dem Human Design und das ist immer die Basis, das Human Design, und stelle quasi auch digital auf der Chart auf der Human Design Chart die Themen, also die Chart des Klienten oder der Klientin ist sozusagen die Basis und der Raum. Ja, und dann werden die Themen, die Anteile, die Personen eben in diese Human, also auf einem Whiteboard in diese Chart reingestellt. Und es ist schon sehr, sehr bewegend auch. Oder was ich eben kürzlich auch mal gemacht habe, auch mit einem Systembrett zu arbeiten, wo quasi die Chart nur für mich der Background war. Und da haben wir eine Angst aufgestellt und die Aufstellung war verdeckt. Das heißt, die Person wusste ja nicht, dass das die Angst ist. Also sie kannte nur ihre eigene Rolle, nämlich sich. Und eben unter anderem waren da nun eben mehrere Personen und die Angst. Und es ging um Angst im Business tatsächlich. Und das Business war aufgestellt und die Angst war aufgestellt und ihre Familie war aufgestellt. Und wir sind bei der Angst angekommen. Und die Angst war an sich von der Figur her sehr, sehr groß in dem Moment, ja. Und dann hat sie gesagt, sie möchte diese Figur ein bisschen kleiner machen, ja. Und dann habe ich die kleiner gemacht und auf einmal hat sie wirklich auch körperlich eine Panikattacke bekommen. Also sie hat gesagt, es geht gerade gar nicht mehr und ich kann hier nicht mehr und so. Ja, und dann hat sie gesagt, mach mal bitte zurück. Und dann haben wir das wieder größer gemacht und dann hat sie sich komplett entspannt. Und ich meine, dass das dann auch der Moment war, wo wir das aufgelöst haben und gesagt haben, okay, wir gucken uns das mal an, wer hier was ist und so. Und dann hat sie gesagt, wow, Wahnsinn. Und das hat so viel mit ihr gemacht, weil sie hat die Angst dann einfach woanders hin platziert, hat aber für sich realisiert, okay, die ist halt da und die darf auch da sein, jetzt in dem Moment noch. Und hat aber auch gesehen, die anderen Personen, nämlich zum Beispiel ihre Familie, stehen halt ganz arg bei ihr und hinter ihr und die Angst darf da sein. Aber es ist gerade noch nicht die Zeit, die kleiner zu machen, ja. Und es war auch so bewegend. Und ich finde, das ist es halt, ja. Und das kann doch nicht sein. Und jetzt sag mir das mal logisch, logisch erklärt. Wie kann das sein? Die Person weiß nicht, dass das ihre Angst ist. Und nichtsdestotrotz kriegt sie eine Panikattacke an einem anderen Ort in Deutschland, wenn sie ihre Angst kleiner macht. Ja.
Ja, also ich medizinisch erfahrbar ist es jetzt oder messbar ist es natürlich nicht. Und trotzdem ist es für mich in meiner Welt, die ich an diese Energien glaube oder von diesen, oder nicht glaube, ist das falsche Wort. Ich spüre sie ja, ich nehme sie ja wahr, ich sehe diese Energien. Oder auch was du vorhin gesagt hast, du kriegst da gleich eine Gänsehaut. Wir unterhalten uns über etwas und dein System reagiert sofort. Ich meine, das ist so real.
Ja,
Deswegen finde
absolut.
ich das logisch. Also ich finde das logisch zu glauben, dass es das Reale gibt. Ich hatte gestern jemanden gesprochen, der sagt zu mir, hat Probleme damit, sich mit diesem Gedanken von Kosmos, von Gott, von Lebensenergie da warm zu machen. Sage ich, pff, kannst du zwei Menschen klonen und dann die Seele in einen von den beiden reinmachen? Das gibt's nicht. Das kann keine Medizin heutzutage schaffen. Nach wie vor nicht. Nach wie vor ist nicht geklärt, was die Lebensenergie ist. Das ist nicht erforschbar. Aber trotzdem ist sie ja da, weil wir leben ja alle. Also, das ist, finde ich, aus dieser Sicht, also logisch in Anführungszeichen, jetzt mal vom Begriff Logos, das Wort, die Lehre, nachvollziehbar, weil es ist einfach da. Und wenn dann jemand sagt, nee, es gibt es nicht, dann bin ich immer so, pff, wie erkennst du es nicht? Was siehst du hier nicht?
Naja, genau das ist es. Das ist es, weil es eben nicht sichtbar ist und es ist nicht gelehrt worden und es ist vielleicht nicht wissenschaftlich bewiesen und so. Und manche Menschen ticken eben so. Die sagen, solange ich das nicht sehen kann, solange ich das nicht irgendwo nachlesen kann, die brauchen diese Basis, dieses, ich muss das irgendwo greifen und ich muss das sehen können. Aber nur weil wir Dinge nicht sehen können, heißt das nicht, dass sie nicht existieren. Und ich finde das ja immer so schön. Es gibt ja auch immer dieses Beispiel, Wi-Fi. Ja, also eben die ganzen Internetverbindungen, das Netz, wir
Ist
wissen,
trotzdem
dass
da.
wir damit arbeiten tagtäglich, aber sehen können wir das nicht. Wir können das nicht greifen oder irgendwas.
Aber
Und es
und
ist
es ist
trotzdem da.
da.
Wir machen hier gerade den Zoom, so wie wo sitzt du jetzt gerade? In welcher Stadt?
In Erlangen.
In Erlangen. So, ich sitze in Dresden und es funktioniert trotzdem. Wir können miteinander reden. Wie kann das denn sein? Wir können uns zwar sehen, aber wir können uns im Prinzip ja nicht so richtig erklären, wie funktioniert das eigentlich. Ja.
Ja, auch Wind. Ich finde, Wind ist auch so eine Sache. Du siehst es an den Bäumen, die umgeblättert werden oder an den Zweigen, aber du kannst es nicht. Es ist bewegte Luft,
Ja.
Temperaturunterschiede. Wir benennen es, weil wir es fühlen, aber wir können es nicht sehen.
Komplett, komplett.
Und das ist ja alles. Also im Grunde, deswegen ich bin immer ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Ich denke mir, wenn die Leute sich dem öffnen würden, dass es ja einfach so ist. Also letztlich ist es ja nur ich öffne mich meiner Wahrnehmung, die mir zeigt, dass es so ist. Das
Ja.
würde sehr vieles sehr viel einfacher machen, weil wir halt mit diesen Energien auch arbeiten können. Die stehen uns ja zur Verfügung, die machen uns ja das Leben leichter. Das ist eben dieser, jetzt nochmal zurück zu meinem Podcast-Gedanken, der Soli-Anteil, ja. Das Seelenhafte, das ist natürlich ein wichtiger Teil, dass das halt einfach Teil unseres Lebens ist, was uns aber unterstützen möchte. Unser inneres Selbst, unser höheres Bewusstsein, unsere Seele, das sind ja, ich nenne es gern Entitäten, weil ich das als eine Energieform wahrnehme, die mich unterstützt und mit der ich auch direkt Kontakt haben will. Also, ich möchte das gerne, weil wir sind ja als Menschen auch sehr soziale Wesen. Und es tut uns gut, miteinander zu sprechen. Und genauso geht es mir dann so, dass ich mit diesem Seelenanteil zum Beispiel auch direkt sprechen möchte. Der kriegt dann bei mir einen Namen in Anführungszeichen, einfach damit es eine Du-Person wird. Und das ist ja im Grunde nichts anderes als Gott. Wir sprechen mit Gott, wir haben ihn personifiziert oder sie. Bei mir ist es eher das Elternpaar als Persona, dass wir das ansprechen können, damit wir in diesem wirklichen Kontakt stehen und damit diese Kontaktgefühle, eben diese Beziehung und eben das, was in Beziehung passiert, dieses, was wir vorhin schon hatten, dieses Gefühl, dass das auftreten kann, weil ich in Kontakt bin, weil ich in Beziehung bin und weil ich eben hier eine nicht sichtbare, aber wahrnehmbare Schwingung in eine Du-Persönlichkeit verwandelt habe. Ja, einfach für mich, um es leichter damit zu arbeiten, ist jetzt groß, aber einfach eher in Beziehung zu sein. Ja.
Schön, weil ich glaube, das ist ja auch das, was viele Menschen eben genau mit ihrem Glauben auch tun. Ja, diese Suche auch nach etwas Größerem. Also sie wissen ja im Prinzip schon, dass es das gibt, geben ihm aber eben den Namen Gott, obwohl es ja alles sein kann. Ja, also wir können das auch Universum nennen, wir können das eben anderweitig benennen, so wie du ja sagst. Und ich habe das tatsächlich auch immer gemacht. Ich wollte ja, als ich Kind war, in die Kirche gehen. Meine Eltern waren überhaupt nicht kirchlich. Und ich habe aber bei einer Freundin und ihrer Oma erlebt, wie die halt zusammen gebetet haben. Und ich fand das so toll. Und mich hat das komplett berührt, dass ich gesagt habe zu meinen Eltern, da war ich gerade 9 Jahre alt, ich möchte in die Kirche gehen. Das war in der DDR. Also ich bin ja in der DDR groß geworden, bis ich 12 Jahre alt war. Dann war die politische Wende. Und da war das ja gar nicht so. Also das, so die Kirche hatte da eher einen nicht so angesehenen Wert in dem System. Und nichtsdestotrotz haben meine Eltern gesagt, okay, dann gehe ich halt in die Kirche. Und für mich war das immer so. Ich habe nicht zu Gott gebetet, ich habe halt zu einer höheren Instanz gebetet. Ich habe das auch dem Pfarrer so gesagt. Ich mich noch ganz genau erinnert an die Unterhaltung mit ihm, die fand er auch ziemlich stark, dass ich gesagt habe, ich glaube nicht an Gott. Ich glaube, da gibt es irgendwas, aber das ist für mich nicht Gott. So. Und das ist auch jetzt immer noch so. Also ich bete durchaus. Ich habe mir das auch wieder sehr angenommen, das halt am Abend zu tun und die Verbindung zu spüren, einfach ja auch schon durch meine Arbeit, ja, weil ich weiß, wie ich Verbindung herstelle zur geistigen Welt, sage ich jetzt mal, ja. Und da ist das ja auch irgendwo mein Team, mit dem ich dann halt kommuniziere und das spüre ich körperlich und das spüre ich und dann spüre ich die Verbindung und das ist für mich eben real.
Ja.
Ja, und das muss kein Gott sein, der irgendwie mit Wallehaar und Wallebart und irgendwie in einem weißen Gewand oder so. Gar nicht. Also ich spüre schon auch einen Unterschied in Kirchen. Das habe ich auch immer gespürt. Wenn ich mich in Kirchen aufhalte, dann merke ich die Verbindung auch. Also ich spüre da eine andere Energie. Ja, die ist irgendwie da. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich halt kirchlich bin in dem Sinne, dass ich halt religiös bin, dass ich halt jetzt einen bestimmten Glauben verfolge.
Ja, ich bin da so reingekommen. Mein Papa ist Kirchenmusiker. Und ich bin als Kind einfach auch groß geworden, auch gerade mit dieser Musik. Und ich liebe diese Kirchenmusik. Das ist für mich wie nach Hause kommen. Also jetzt mal ganz abgesehen davon, diese evangelische Kirche, das ist dann viel Bach, ja. Dann die Orgelmusik. Mein Vater ist eben Kantor und hat eben für Orgel gespielt, auch immer irgendwelche Chöre gehabt. Und ich liebe das. Ich singe auch selber im Kirchenchor einfach, weil ich das Musikalische ist für mich so ein Heimatding. Jetzt mal ganz unabhängig von irgendwie Gott. Mal abgesehen davon, dass ich die Texte natürlich stark finde. Und gleichzeitig ist es eben auch so ein bisschen zu Hause. Und ich bin aber sonst nicht in der Kirche. Ich habe zu meiner Mutter irgendwann gesagt, Mama, mein Gott ist so groß, der passt in keine Kirche. Und dann war das für mich auch nicht so das Thema, weil für mich ist Kirche auch oft so, also das, was du jetzt als so schön bezeichnest als Kirchenmusikerkind, gibt es auch die andere Sache, dass du ordentlich ausschauen musst, wenn du am Sonntag in die Kirche gehst. Und natürlich gehen wir am Sonntag in die Kirche und natürlich Konfirmation. Also dieses ganze Kirchenleben ist jetzt auch nicht nur so schön, ne? Das wie immer halt, wie es so ist, ne? Das ist dann so ein bisschen sektiererisch, ist es jetzt natürlich nicht in der evangelischen Kirche, aber es ist irgendwie, weiß ich nicht.
Genau,
das hat sehr viel mit Sehen und Gesehen werden zu tun.
Ja.
Und nicht wirklich mit dem inneren Erleben. Ne? Und das habe ich halt auch wahrgenommen. Deswegen ist die Kirche an und für sich für mich, diese Institution, da bin ich nicht mehr. Also ich gehe trotzdem, wie gesagt, ich singe meine Konzerte. Aber genau. Und da ist dann eben dieser Gott, auch dieser Gottbegriff, der ist so groß.
Ja.
Ja. Und was du so schön gleich anfangs gesagt hast, wie man es nennt, ist ja egal. Es ist ja auch eben genau der Punkt, dass es nicht benannt werden kann. was ja auch das übrigens erste Gebot ist, dass du ihm keinen Namen geben sollst, weil du kannst der Sache ja keinen Namen geben. Was ich liebe, also mein Lieblingsausdruck davon ist die Ursache. Die Ursache, so wie das UR, ja, das, was halt alles hier ins Leben gerufen hat, das, was der Urgrund ist für unser Dasein, das finde ich total toll.
Ja, ich glaube, da sind wir ziemlich nah beieinander, weil mir geht es auch, wenn ich da sage, ich empfinde die Atmosphäre oder die Energie in der Kirche sehr schön, dann meine ich keine Veranstaltung, sondern dann meine ich im Prinzip den Moment, wo ich alleine in der Kirche sitze, mich da hinsetze und einfach die Energie um mich spüre. Und ich finde, die ist anders. Also wenn ich mich aus dem weltlichen Geschehen rausnehme und in die Kirche mich auf eine Bank setze, dann, also ich habe schon erlebt, dass mir die Tränen kamen. Und aus nichts, wo ich nicht weiß, woher kommt das jetzt gerade? Was ist da jetzt gerade passiert? Und gerade in Situationen, glaube ich, wo man ein bisschen im Struggle ist, wo es herausfordernd ist, wo die Situation ein bisschen schwierig ist. Ja, also ich kann mich auch daran erinnern, gerade als meine Kinder klein waren, meine Kinder sind ja auch sehr dicht beieinander, 2 Jahre sind es ja eben nur. Und es gab schon überfordernde Situationen. Und wenn ich dann halt so einen Moment hatte, kann ich mich daran erinnern, habe ich mich manchmal in die Kirche gesetzt und habe gemerkt, wie es halt fließen darf. Ja? Und woher kommt das denn? Wieso gehe ich da hin, setze mich da hin und dann fängt es an zu fließen. Dann kommt auf einmal alles raus, was halt draußen irgendwie nicht raus darf. Ja? So, und das ist halt eben diese energetische Sache eben auch, wo ich sage, unser Land ist ja halt auch sehr, sehr young Energie. Ja? Also du sagtest das eingangs meines Erachtens auch schon, ne, dass wir viel auch in dieser maskulinen Energie, auch in dieser maskulinen Arbeits Welt uns ja auch behaupten als Frauen und da fühlt sich das einfach auch manchmal gut an, aus dieser weltlichen Energie irgendwo auszusteigen und woanders zu sein. Mir geht es im Übrigen auch so in Mexiko, also ich habe ja 2-mal längere Zeit in meinem Leben in Mexiko verbracht und da bin ich in einer ganz anderen Energie als hier in Deutschland. Deutschland ist für mich Young-Energie und wenn ich schaffen will und wenn ich mit meinem Business vorankommen will, dann bin ich in Deutschland gut aufgehoben, aber in Mexiko bin ich viel mehr in meiner weiblichen Energie. Das ist erstaunlich.
Das ist total interessant, dass du das sagst, weil Kirchen ja meistens auch an ganz besonderen Orten gebaut sind. Also energetisch, das sind einfach jetzt mal ganz abgesehen davon, dass natürlich eben dieser tolle Rückzugsort einfach da auch, glaube ich, mit der inneren Energie aufgeladen ist von dieser Heiligkeit, so möchte ich es jetzt mal nennen. Diese Heiligkeit, die an diesem Ort einfach herrscht, diese Ruhe, diese Stille, dieses Ich komme zu mir. Gleichzeitig steht dieser Ort, also die Kirche, auch in Deutschland, in unserem maskulinen Deutschland, an einem heiligen Ort. Das sind wirklich besondere Orte. Die Kirchen haben sich das, also die wurden, auch vorher waren das oft schon geweihte Orte. Also auch von, es noch vor der Kirche selber. Also oft waren das ja auch so wie Stonehenge und so. So wirklich Orte, wo einfach eine besonders gute Schwingung herrscht. Das ist eben das Interessante, dass man sich halt noch dazu auch an dem Ort, also deswegen, weil du Mexiko sagst, einfach wohlfühlt. Und eben diesen, auch hier wieder Energien spürt. In diesem Fall ist es dann aus meiner Sicht Mutter Erde. Ich mag diesen Begriff sehr gerne. Pachamama.
Pachamama, genau.
Pachamama. Und was ich jetzt ja neulich erst rausgefunden habe, ist, dass die auch Sophia genannt wird. Sophia tatsächlich. Also mein Name ist der Name der Mutter Erde. Das habe ich nicht gewusst. Das ist für mich noch eine relativ frische Information. Die hat mich natürlich total berührt, dass ich diesen Namen trage. Nur dazu. Genau, und aber das ist letztlich diese Erdenergie, die du da ja auch dann spürst, die einfach da präsent ist. Und dann bist du so wirklich zwischen Himmel und Erde, bist du in dem Moment da eingewoben und kannst da wunderbar connecten. Das finde ich was Tolles.
Ja. Ja. Wunderschön. Ich habe auch direkt da noch einen Impuls dazu. Auch mein Name, Leonore, hat ja auch so eine Bedeutung. Und ich denke ja auch und bin felsenfest davon überzeugt, dass wir uns ja nicht nur unsere Eltern selbst aussuchen als Seele, sondern halt auch unseren Namen im Prinzip vorher schon bestimmen. Weshalb ich es manchmal schade finde, wenn manche Menschen ihren Namen eben ablehnen oder dann halt sogar anders sich benennen. Und bei mir war das auch ganz eindeutig eine Entwicklung. Also umso mehr ich wieder bei mir angekommen bin umso mehr bejahe ich meinen Namen, weil es gab durchaus auch eine Phase, wo ich den gar nicht mochte und wo ich unbedingt dann nur mit meinem Spitznamen angesprochen wurde und so weiter. Mittlerweile reagiere ich fast allergisch drauf, wenn Menschen mit mir meinen Spitznamen ansprechen, weil ich sage, ich möchte genau so genannt werden, wie ich heiße, und es passt einfach 100% und komplett zu mir. Und ich finde das sehr, sehr schön, wie du das sagst. Und was ich gerade auch total erstaunlich finde, dass wir ja über deinen Podcast und über Schwesternschaft und über die Verbindung zu Frauen oder also unter Frauen sprechen wollten und jetzt genau das leben in dieser Folge. Also wir leben es ja einfach, ja. Also wahrscheinlich könnten wir
Dankeschön.
jetzt noch 2 oder 3 Stunden hier sitzen und sprechen. Was mich unbedingt noch interessiert, Sophia, ist das Bild hinter dir. Das sehen jetzt natürlich nicht alle, aber hast du das selber gemalt, und es macht was mit mir. Auch dieses Bild macht was
Schön.
mit mir.
Ja.
Ich kann es ja
Das hat
kurz
eine Freundin
beschreiben.
von mir gemalt, und ich wollte das, dass sie, weil sie hat immer wieder drüber gemalt. Ich habe gesagt, sie muss es jetzt aufhören, weil es ist perfekt, dieses Feuer, was da brennt.
Ja,
So ein
genau.
Transformationsfeuer. Und sie hat es mir dann geschenkt irgendwann, weil sie gesagt hat, wenn ich es so brauche, dann muss es so sein.
Ja,
Ja.
genau. Also es wirkt wie, ja, wie ein Feuer, genau. Also es ist eine rote, größere Flamme in ein oder vor einem Hintergrund, der farblich zwischen, also von weiß über einem hellen Blau zu einem Lila und einem ganz dunklen Blau schwankt. Ja, und es berührt mich auf jeden Fall, dieses Bild. Macht was mit mir. Genau. Sophia, ich habe nur ein paar Fragen so zum Abschluss, auch für die Frauen, die zuhören. Was würdest du einer Frau sagen, die spürt, dass da mehr für sie möglich ist?
Ich spüre, dass da mehr für sie übrig ist. Ja. Das, was ich mir wahrscheinlich selber sagen muss jetzt, gell? Geh doch einfach los. Fang doch einfach an. Ja, es gibt nichts, was schlecht laufen könnte. Also das ist natürlich ein Risiko, aber letztlich riskierst du auch, dass es richtig gut wird. Ne, ist das das richtige Satz? Ja.
Ja. Und was darf eine Frau loslassen, die genau das tun möchte, die ihren eigenen Weg gehen möchte?
Ja, im Grunde ist es ja eine Selbstzensur, ja, wenn du dich einfach nicht traust, diese Angst loszulassen. Also, das ist natürlich, ist es ein Mut, diesen Mut zu ergreifen, einfach loszulaufen, auch wenn es nicht perfekt ist, auch wenn es nicht ausgearbeitet ist. Na, einfach trotzdem loslaufen. Ja.
Und wann startet dein Podcast?
Ja, gute Frage, danke dir. Ja, genau.
Ja.
Ich
Ein
hoffe.
Datum bitte.
Ich würde vielleicht trotzdem noch eine Sache mir vorher, ich brauche noch für mich, genau, ich muss einfach diese ganzen Sachen mir einfach mal einen Tag geben, wo ich mich auseinandersetze mit, wo mache ich das, wie nehme ich es auf, wie lade ich es hoch. Und ich denke, ein bisschen muss man das Thema strukturieren, weil ich kenne mich, ich kann mich auch hier stundenlang verausgaben, sprachlich. Also ich glaube, ich muss es ein bisschen eingrenzen, was will ich sagen. Genau.
Ja, die Frage ist, ob die Frauen, die du erreichen möchtest, eben genau das mögen. Ja, wir haben auch vorhin ja darüber gesprochen, und es gibt auch Podcasts, die gehen 3,5 Stunden, und trotzdem sind sie sehr, sehr groß, haben eine sehr hohe Reichweite, die Menschen hören zu. Und ich denke, wenn du eine Frau bist, die gerne viel und ausschweifend ihre Gedanken teilt, dann tu es. Weil warum sollst du dich begrenzen? Dann sind wir ja genau wieder bei diesem Aspekt. Du begrenzt dich, du überlegst, dein Verstand
Ja.
überlegt, wie könnte er sich begrenzen, wie könnte er das perfekt machen, wie könnte er das strukturieren. Ich
Ja, und
meine
ich.
das Wort muss, was du benutzt hast, ja. Ich muss mir da nochmal Gedanken machen, ich muss mich da hinsetzen, ich muss mich da begrenzen, denn sonst mache ich. Ja.
Also nochmal neu formuliert, bitte, Leonore. Ich muss noch ganz kurz, wollte ich noch gleich am Anfang sagen, Leonore war mein absoluter Lieblingsname als Kind. Sämtliche Spiele, Puppen, also es war immer die Leonore. Ich wollte sie nur gesagt haben, weil ich liebe diesen Namen tatsächlich schon immer.
Nicht im Ernst, wow.
Absolut. Es ist für mich, ich habe so romantische Bücher gelesen, Wuthering Heights, Sturmhöhe. Also ich bin, das ist genau meine, da war ich glücklich als Kind. Okay, zurück zu dem, was du gerade gesagt hast. Jetzt habe ich begrenzen.
Ja, deine
Ah, das muss.
Formulierungen liefen darauf hinaus,
Ich muss
dass
es nochmal neu
du
formulieren.
musst, dass du dich strukturieren musst, dass du dich begrenzen musst.
Genau.
Und ich
Okay.
sagte dir,
Dann werde ich
auch
es
das
nochmal
Wort
neu packen.
müssen und überleg, wie.
Ich darf. Ich nehme das. Ich würde jetzt mal dieses neue Wort reinbringen. Ich darf mir noch ein bisschen überlegen, wie ich es grob strukturiere. Das finde ich eben auch schön, auch für unser Gespräch. Das war jetzt ja auch nicht abgesprochen. Und hat sich in eine Richtung entwickelt, von der ich gar nicht gedacht hätte, dass das die Richtung sein wird. Und wie schön ist es aber gelaufen. Also gerade durch dieses Offenlassen, durch dieses Dürfen, durch diese Freiheit ist es eben so schön geworden. Also vielen Dank nochmal, dass du mich daran erinnerst.
Sehr gerne, liebe. Du darfst jetzt gerne noch sagen, wo man dich findet, wenn man mehr über Sophia Pirret von Esch erfahren möchte. Und dann habe ich noch eine letzte Frage für dich.
Man findet mich auf meiner Webseite Sophia Pira von Esch zusammengeschrieben. Ja, genau.
Ja. Okay. Und meine Podcast-Teilnehmer und Teilnehmerinnen bekommen immer die letzte Frage, und zwar, mein Podcast heißt Strahlen und Sein. Was bedeutet Strahlen und Sein für dich?
Oh, ist das schön. Strahlen und sein bedeutet für mich absolut authentisch sich zu zeigen. Ich gehe davon aus, wenn wir wirklich aus unserem tiefsten Inneren uns zeigen und uns sichtbar machen und uns der Welt zumuten, ich habe es vorhin ja schon gesagt, in dem Moment strahlen wir einfach, weil wir mit uns so in einer tiefen Verbindung sind, dass es gar nicht anders geht. Außerdem glaube ich, dass wenn wir mit uns in dieser tiefen Verbindung sind, dann sind wir auch mit der Seele, dem Leben und Gott in einer tiefen Verbindung und das findet seinen Ausdruck. Das ist für mich Strahlen und gleichzeitig sind wir ja in dem Moment. Wir sind ja dann einfach da.
Vielen Dank für
Ich
dein
danke dir.
Strahlen und für dein Sein, liebe Sophia.
Ich danke dir, Leonore, dass du mich eingeladen hast und es war jetzt wirklich ganz, ganz schön und wirklich wertvoll, dieses Gespräch mit dir geführt zu haben.
Das gebe ich gern zurück. Ihr Lieben, war das eine schöne Folge mit der lieben Sophia, und wir wollten über ihren geplanten Podcast sprechen und darüber, warum er noch nicht draußen ist, obwohl er schon so lange geplant ist, und darüber, was sie aufhält, und vielleicht auch ein Stück weit darüber, wie wir diese Mindfucks, die wir da so oft in unserem Kopf haben, dann eben auch loswerden. Und am Ende ist tatsächlich was ganz Spannendes passiert, und zwar das Thema, was ja ihr Podcast beinhalten soll, nämlich das Thema Schwesternschaft, einen Raum für schöne Gespräche zu schaffen zwischen Frauen, die sich zu verschiedensten Themen austauschen. Genau das haben wir dann gelebt in dieser Folge. Und genau so darf es sein, meines Erachtens. Einfach mal machen, wenn du das Gefühl hast, es darf was in die Welt, es darf was sichtbar gemacht werden, es darf deine Wahrheit gesprochen werden, dann geh, dann trau dich, dann nimm die Möglichkeit wahr, jede sich dir bietende Möglichkeit, um über dein Thema zu sprechen, dein Herzensprojekt in die Welt zu tragen, was auch immer es ist, ob es ein Podcast ist, ob es dein Business ist, ob es eine Veränderung in deinem Leben ist, die keinen Raum mehr haben sollte. Also die Veränderung sollte größeren Raum haben, aber das Leben, wie es jetzt gerade ist, darf sich bewegen, da darf sich etwas tun. Und ja, dann let's go. Geh los für dich. Und ich freue mich, dass du wieder zugehört hast, dass du den Podcast likest, dass du den Podcast teilst, auf welchen Kanal auch immer du ihn hörst. Hinterlass gerne deine Ideen dazu, deine Kommentare, deine
ja, vielleicht auch deine Meinung zu dem einen oder anderen Aspekt, den wir heute angesprochen haben. Und ich freue mich natürlich, wenn der Podcast weiter wachsen darf. Wenn du ihn magst, dann teile ihn herzlich gern mit deinen Liebsten. Ganz liebe Grüße und Herzenswünsche zu dir, deine Leonore.